Kriminalgeschichten der Bibel. Diese Predigtreihe haben wir vor 14 Tagen angefangen und damit darf und soll es heute auch weitergehen. Ich bin selber erstaunt, wenn ich gucke, was machen wir denn so beim nächsten Mal, wenn ich entdecke, wie viele Erzählungen des Alten Testamentes eigentlich Kriminalgeschichten sind, wo es um Mord und Totschlag oder auch um andere kriminelle Vergehen geht. Heute habe ich eine herausgesucht, die sehr, sehr lang ist. Sie ist uns erzählt in den Kapiteln 37 bis 50 im ersten Buch Mose. Das heißt, die Schriftlesung dauert jetzt heute ein bisschen länger. Nein, ich werde euch diese Geschichte in Kurzfassung erzählen. Nachlesen könnt ihr sie vielleicht heute Nachmittag, wenn man nicht zum, ich glaube, heute gibt's noch mal einen Umzug in Ahrweiler, wenn man da nicht hingeht zum Weinfest oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Woche, kann man das lesen. Es sind eine Menge Kapitel und es ist gar nicht verkehrt, vielleicht sogar noch ein paar Kapitel früher anzufangen. Aber ich werde uns schildern, was da berichtet wird. Und fang mal ziemlich hinten an. Jetzt war er tot, der alte Mann. Vorher hatte er sie noch alle gesegnet. Und ihn, den hatte er als Auserwählten unter ihnen bezeichnet. 70 Tage hatte die Volkstrauer gedauert. Und dann waren sie in die alte Heimat gereist, um ihn zu beerdigen. Und nun packte sie die Angst. Bisher war er doch derjenige, durch den sie sich in Sicherheit wähnten. Der alte Mann. Nein, der andere, er würde ihnen nichts tun, solange der alte Mann noch lebte. Aber jetzt, er konnte doch ihre Schuld nicht vergessen haben. So etwas kann man einfach nicht beiseite schieben. Da konnte nicht einfach Gras drüber wachsen, das reißt doch Wunden, die nie richtig verheilen können. Da bleiben sichtbare Narben zurück. Später wird man das Traumatisierung nennen. Der bringt uns um, meinten sie. Und wir kommen gegen ihn nicht an, er hat einfach zu viel Macht. Dann hatte einer eine Idee. Sie traten ihm nicht direkt unter die Augen, sie schickten ihm einen Boten. Ihm, dem sogenannten Auserwählten, ließen sie ausrichten, dass der alte Mann ihnen vor seinem Tod die Anweisung gegeben hatte, ihnen zu verzeihen und nicht nachtragend zu sein. Der Bote richtete ihm auch aus, dass sie um Verzeihung bitten, im Namen Gottes. Und er, der sogenannte Auserwählte, er weinte. Er hatte doch gar nicht mehr die Absicht gehabt, sie umzubringen. Er hatte sie doch geprüft. Dem Jüngsten, dem einzigen von ihnen, der sein Bruder, sein hundertprozentiger Bruder, nicht wie die anderen ein Halbbruder war, dem hatte er einen teuren Becher ins Gepäck geschmuggelt und ihm Diebstahl vorgeworfen. Nein, sie hatten ihn nicht geopfert. Sie setzten sich für ihn ein. Sie waren nicht mehr wie früher, als sie sich ihm nun sogar als Sklaven anboten, quasi das auf sich nehmen wollten, was sie ihm angetan hatten, nahm er ihnen die Angst. Er würde für sie sorgen. Sie durften frei sein. Wir merken, diese Geschichte endet, naja, nicht mit einem Happy End, aber doch positiv. Es war von Anfang an kompliziert gewesen. Sein Vater hatte sich in seine Mutter verliebt. Man hatte ihm aber erst Lea, ihre ältere Schwester, da quasi angedreht. Dann hatte er seine Mutter Rahel ebenfalls heiraten können. Lea bekam 6 Söhne. Ruben war der Älteste. Rahel bekam anfänglich überhaupt keine Kinder und stellte Jakob ihre Magd zur Verfügung. Eine damalige Sitte. Wenn eine Magd auf den Knien ihrer Herrin ein Kind zur Welt brachte, galt das als das Kind der Herrin. Auch von Leas Magd hatte Jakob 2 Söhne. Da können natürlich viele Quellen der Eifersucht liegen, aber Genaues erfahren wir eigentlich nicht. Er, der später der Auserwählte genannt wurde, war Josef, der älteste Sohn der Frau, die sein Vater am meisten geliebt hatte. Und er war der Lieblingssohn. Er bekam die schönsten Kleidungsstücke, er wurde verwöhnt, er durfte auch mal zu Hause bleiben, wenn seine Brüder das Vieh hüten mussten, und er verleumdete seine Brüder hinter ihrem Rücken beim Vater. Er hatte merkwürdige Träume, in denen seine Brüder sich vor ihm verneigten, und er war so naiv, das auch noch überall herum zu erzählen. Damit machte er sich natürlich keine Freunde. So landete er, als er seine Brüder beim Hüten einer großen Herde auf einem einsamen Weideplatz gefunden hatte, tief unten im Brunnen. Eigentlich wollten ihn die meisten erschlagen, aber Ruben, der Älteste, setzte sich für ihn ein. Sie schmissen ihn in den Brunnen und Ruben dachte, man kann ihn ja später wieder herausholen. Ausgerechnet, als er weg war, kam eine Karawane vorbei und sie hatten eine Idee. Sie konnten ihn loswerden und auch noch Geld damit verdienen. Sie verkauften ihn. Und weg war er. Natürlich ohne sein teures Kleidungsstück. Das wurde in Ziegenblut gewälzt und dem Vater wurde erzählt, sein Liebling sei gefressen worden. Er landete in einem weit entfernten Land. In einem für ihn vollkommen fremden Land. Mit anderer Sprache, anderer Kultur, anderen Göttern. Und er konnte nicht über sich selbst verfügen, er war Eigentum anderer, eben ein Sklave. Er musste im Haus des Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache arbeiten. In der Geschichte wird nicht erzählt, was in ihm vorging. Aber der da in Ägypten auftaucht, der wirkt wie ein ganz anderer als der eingebildete Verleumder, der er in der Familie gewesen zu sein scheint. Und er machte seine Arbeit gut. So gut, dass sein Besitzer ihm immer mehr Verantwortung gab. Allerdings machte sich dann auch dessen Frau an ihn heran. Josef ließ sie nicht. So klagte sie ihn der Vergewaltigung an und er kam ins Gefängnis. Und schon wieder ging es schief. Er hatte der Verführung nicht nachgegeben. Und ein jahrelanger Gefängnisaufenthalt kam heraus. Aber auch dort im Gefängnis setzte er sich so ein, dass er Verantwortung bekam. Zwei Männer, die einen Traum hatten, erklärte er dessen Bedeutung und es traf auch ein. Bei einem war es leider so, dass er von seinem Tod träumte und auch der traf ein, aber der andere überlebte. Und er hatte doch so gehofft, dass er durch dessen Initiative begnadigt werden könnte. Er hatte ihm erzählt, dass er unschuldig im Gefängnis saß, aber derjenige hat ihn einfach vergessen. Man meint, so viel Unglück auf einmal kann es eigentlich gar nicht geben. Eine entmutigende Geschichte. Kam immer noch schlimmer. Oberflächlich betrachtet ist das bis dahin die Lehre, die man daraus ziehen könnte. Das Merkwürdige ist jedoch, dass dieser Mann nie den Mut zu verlieren scheint. Nicht nach seiner beinahe Ermordung, nicht nach dem Verkauf, nachdem er verkauft wurde, nicht nach der falschen Anklage und auch nicht nachdem er vergessen wurde. Wieder ein paar Jahre später hat das Staatsoberhaupt des Landes, in dem er war, Ägypten, der Pharao, einen Traum, den ihm niemand erklären kann. Und da fällt dem zeitweiligen Mitinsassen Josefs dieser Josef ein. Und er kann tatsächlich dem Pharao den Traum deuten, indem es seiner Aussage um 7 Jahre mit gutem Ernteertrag geht, auf die 7 Jahre der Dürre und Hungersnot folgen werden. Er erklärt ihm allerdings nicht nur den Traum, sondern er entwickelt auch gleichzeitig eine Strategie, wie man die Jahre der Dürre und Hungersnot bewältigen kann. So durchdacht, dass er, der frühere Sklave, als zweiter Mann des Staates eingesetzt wird. Das könnte man als eine Traumkarriere bezeichnen. Und er ist offensichtlich auch dafür geeignet. Nun war es endlich geschehen, er hatte eine unglaublich hohe Position erlangt. Die im Traum angekündigte Hungersnot erreichte das Land, nachdem 7 Jahre reicher Ernte die Möglichkeit gegeben hatte, das Korn zu lagern. Bei ihm, bei Josef, können nun Ägypter und Menschen anderer Länder Nahrung kaufen. Und davon hört auch seine Familie, die auch Hunger leidet und sich auch auf den Weg macht. Die Brüder bis auf den Jüngsten kommen. Sie erkennen ihn aber nicht. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die ganze Aufmachung, Kleidung, der Anstrich, den auch Männer hatten, wenn sie eine hohe Position hatten und so weiter, nicht mehr mit dem übereinstimmte, wie sie ihren Bruder kannten. Und sie hatten ja auch keine Ahnung, wo er gelandet war. Er wirft ihnen Spionage vor. Er lässt sie ins Gefängnis werfen und lässt dann einen von ihnen mit der Auflage frei, mit dem jüngsten Bruder, den hatte er vermisst, wiederzukommen. Sie bekamen es mit der Angst zu tun und sagten unwissend, dass der Mann aus Ägypten, der da bei ihnen stand, sie versteht, dass dies wohl die Strafe für den Verkauf ihres Bruders sei. Er schickte sie mit Getreide fort und schmuggelte ihnen das Geld wieder in den Sack, und sie hatten Angst, zurückzukehren. Dann machten sie sich doch auf den Weg und gaben das Geld zurück. Beim nächsten Besuch schmuggelte er ihnen das Geld wieder in die Säcke und seinem kleinen Bruder einen Silberbecher. Er lässt sie verhaften und droht, ihn als Sklave zu behalten. Da stellt sich Juda statt dem Kleinen oder dem Jungen zur Verfügung. Er sagt, nimm mich. Und hier merkt er, die haben sich verändert. Die denken nicht mehr nur noch an sich, und er gibt sich zu erkennen. Er fordert sie auf, dem Vater mitzuteilen, dass er lebt, und ihn nach Ägypten mitzubringen. So wird die Familie zusammengeführt. Und das Ende habe ich dann ganz am Anfang geschildert. Schauen wir uns die Beteiligten hier doch noch einmal näher an. Da haben wir zum einen Josef, das Opfer. Der Mann, der Unglaubliches durchmachte. Von der eigenen Familie verraten und verkauft. Das Selbstbestimmungsrecht wird ihm genommen. Eine uralte Art, Menschen zu zerstören. Menschenhandel, wie es hier geschah, ist eine moderne Form der Sklaverei. Auch heute noch. Noch nie waren Sklaven so zahlreich und so preisgünstig, ein böses Wort in diesem Zusammenhang, wie jetzt. Während ein Sklavenbesitzer in Amerika, in den USA im Jahre 1850 nach heutiger Währung 40.000 US-Dollar für einen Sklaven bezahlte, kostet ein Sklave heute im Durchschnitt nur noch 90 Euro. Obwohl sie nicht viel kosten, werden jährlich fast 32 Milliarden Euro mit Sklaven erwirtschaftet. Fast 28 Milliarden davon allein durch sexuelle Ausbeutung. Experten schätzen, dass 27 Millionen Menschen auf unserer Erde zurzeit als Sklaven leben. Laut internationalen Gesetzen definiert man Menschenhandel heute anhand von drei Kriterien. Zum einen die Aktion, die Anwerbung, die Beförderung, die Verbringung, die Beherbergung oder Aufnahme von Personen. Zum Zweiten das angewandte Mittel, die Androhung oder Anwendung von Gewalt und anderen Formen der Nötigung, durch die Menschen gezwungen werden, etwas zu tun, was sie nicht wollen. Und der Zweck des Ganzen ist Ausbeutung. Menschenhandel umfasst das Kontrollieren einer Person durch Gewalt, Betrug oder Zwang, um sie auszubeuten, und wird in vielen verschiedenen Formen ausgeübt. Informationen dazu, zum Beispiel in einigen Flyern, die draußen auf dem Tisch ausliegen, herausgegeben vom Netzwerk gegen Menschenhandel. Dieses Netzwerk ist ein Teil des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, der sich gerade auch in Deutschland dagegen einsetzt. Zu den Sklaven, die es heute gibt, gehören Sexsklaven, Menschen, die sexuell ausgebeutet werden durch Zwangsprostitution. Da gibt es junge Männer, die man Loverboys nennt und die auf junge Mädchen zugehen, die dazu führen, sich in sie zu verlieben und dann irgendwann dazu zwingen, mit psychischem Druck für sie Geld zu verdienen durch Prostitution. Zwangsheirat, Pornografie. Da gibt es die Arbeitssklaven, Menschen, die in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen leben. Zwangsarbeit durch Einschüchterung, Bedrohung oder Wegnahme der Papiere, die es Menschen unmöglich machen, abzuhauen. Unwürdige Arbeitsbedingungen. Fehlende Schutzmaßnahmen, zum Beispiel auf dem Bau, bei der Arbeit mit Asbest und anderem. Und Scheinarbeitsverträge mit Lohnversprechen, die nie gehalten werden. So kommt es, dass junge Menschen, vor allen Dingen junge Mädchen aus westeuropäischem Umfeld, leichte Beute für Menschenhändler werden können. Eine menschenverachtende Methode, die viele nicht durchblicken. Und da gibt es Kindersklaven. Kinder, manchmal noch unter 10 Jahren, die ausgebeutet werden durch gefährliche Arbeit in Bergwerken mit Chemikalien, Kameljockeys in Arabien oder die Kindersoldaten in manchen afrikanischen Ländern. Kinderpornografie und Prostitution, die Heiratsvermittlung von Kindern und Ausbeutung durch illegale Tätigkeiten, zu denen sie gezwungen werden. Betteln, Drogenhandel, da sind Kinder oft die besten Kuriere. Adoptionshandel. Solcher Menschenhandel ist immer moderne Sklaverei. Ein beschämendes Problem für die sogenannte aufgeklärte westliche Welt, das rasant wächst. Deutschland ist dabei Transit- und Zielland vor allem für Frauen aus Zentral- und Osteuropa. Menschenhandel ist einer der am stärksten wachsenden Wirtschaftszweige in unserer Welt und gilt als Geschäft mit geringem Risiko und hohem Gewinn. Opfer von Menschenhandel sind meistens schwer traumatisiert und leiden ihr Leben lang physisch und psychisch darunter. Ihr Selbstverständnis wird dauerhaft erschüttert und Gefühle vollständigen Kontrollverlustes beherrschen sie. Umso wichtiger ist es, dass sie eine qualifizierte Traumatherapie erhalten, was leider oft nicht der Fall ist, was gerade im Bereich der Kinder bisher in Deutschland noch sehr unterbelichtet ist, auch was die Ausbildungsmöglichkeiten angeht. Überall in der Welt gibt es aber noch andere Problematik und die beschäftigt uns vielleicht im Moment noch mehr. Da wenden sich verzweifelte Menschen an selbsternannte Helfer, die ihnen das Blaue vom Himmel versprechen, die ihnen zusichern, sie sicher in ein sicheres Land zu bringen. Menschen hoffen, dass diese Helfer, auch Schlepper genannt, sie aus ihrer Misere befreien. Und oft bezahlen sie dafür sehr viel Geld, manchmal das Letzte, was sie überhaupt noch haben, damit ihnen diese vermeintlichen Retter helfen. Sie sollen ihnen Asyl oder eine Arbeit beschaffen oder sonst irgendwie glücklich machen. Und die Betroffenen merken gar nicht, dass sie in die Falle moderner Sklaverei geraten, dass ihren vermeintlichen Helfern ihr Leben überhaupt nichts wert ist und dann auch mal 71 Menschen in einem Kühllastwagen eingepfercht werden, wo sie mit Sicherheit sterben, oder auf Boote ins Mittelmeer gesetzt werden, bei denen es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie jemals am angepeilten Ziel ankommen. Auch das ist Geld verdienen mit Menschenleben seitens Menschen, denen das egal zu sein scheint. Das, was Josef in dieser Geschichte erlebt, erleben Millionen Menschen heute, auch hier in Deutschland. Aber kehren wir nochmal zu ihm zurück. Er wird verleumdet. Er wird Gefangener. Er wird vergessen. Und trotzdem heißt es in einem Kapitel, in dem diese lange Geschichte erzählt wird, in 1. Mose 39, Vers 2, der Herr half Josef. Ihm glückte alles, was er unternahm. Oder im gleichen Kapitel, der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Gott sorgte nicht dafür, dass in seinem Leben alles glatt ging. Aber er ist immer da und sorgt für ihn. Das passt nicht so in jedermanns Gottesbild hinein. Wir erwarten oft von Gott, dass er für ständiges Wohlergehen sorgt. Manche meinen, ich brauche ja eigentlich nichts zu tun, Gott wird das schon irgendwie hinkriegen. So ist das nicht. Gott sorgt nicht dafür, dass immer alles glatt geht. Gott lässt auch seine Leute in einer Welt leben, die nicht unproblematisch ist. Aber er lässt ihn nicht allein. Es ist Wirklichkeit, dass auch Christen betroffen sein können von Menschenhandel und grausamster Ausbeutung. Wir sollten nicht meinen, dass unter den Frauen aus Osteuropa, die hier in Deutschland zur Prostitution gezwungen werden, keine Christinnen sind. Es sind welche. Menschen, die damit arbeiten, wissen auch darum. Auch Christen können Enttäuschungen erleben, wie Josef. Aber hier wird deutlich, im Hintergrund mischte Gott doch immer noch mit. Gott kann auch aus den traumatischsten Erfahrungen noch etwas Neues erwachsen lassen. Und dann haben wir die Täter, wo man vielleicht auch sprechen könnte vom Umgang mit der Schuld. Auch sie sind irgendwo selber Opfer. Opfer einer Familie, in der immer Einzelne bevorzugt wurden. Jakobs Vater, also der Großvater dieser Brüder, bevorzugte dessen Bruder Esau, weil er ihm leckeres Wildgericht vorsetzte. Dafür wurde Esau von Jakob mit Hilfe seiner Mutter ausgetrickst, denn sie bevorzugte Jakob, der nun nicht nur seinen Bruder betrog, sondern auch dem Vater die schlechte Behandlung heimzahlte. Und Jakob bevorzugte nun Josef, seinen Lieblingssohn. So hatte er es ja auch gelernt, vielleicht unbewusst. Das ist ja das Merkwürdige, dass Täter oft selber Opfer waren. Und so setzt sich das Böse dann manchmal auch in der Familie fort. Die Täter bilden sich ein Urteil, ohne den Dialog mit ihrem Bruder zu suchen. Er ist verurteilt und gehasst. Es wird nicht mit ihm gesprochen, er wird einfach beseitigt. Und da zeigt sich schon, dass es doch Unterschiede im Verantwortungsgefühl unter ihnen gab. Sie waren sich nicht einig, wie weit man mit ihm gehen konnte. Der Älteste, Ruben, schlägt vor, Josef erstmal in den Brunnen zu werfen. Das machen sie, aber schmieden dann bei einer fröhlichen Mahlzeit Mordpläne. Ruben zieht sich zurück. Aber da ist noch ein Bruder Juda, der feststellt, dass sie keinen Nutzen davon haben, ihn umzubringen, der den Verkauf vorschlägt. Offensichtlich fanden beide es nicht gut, ihren Bruder zu beseitigen und umzubringen. Was wäre gewesen, wenn beide deutlicher artikuliert hätten, dass sie anders denken? Wenn sie sich vielleicht zusammengetan hätten? Ruben verzweifelt, als er zurückkommt und Josef nicht mehr da ist. Wörtlich sagt er: Wohin soll ich gehen? Ihm belastet die Schuld. Er hat sich selber zerstört mit seiner Furcht, gegen die anderen anzutreten und seine Meinung doch einmal klar auszusprechen. Ruben und Juda zerstörten viele Jahre ihres Lebens, vielleicht ihr ganzes Leben, weil sie zu feige waren, zu dem, was sie eigentlich als richtig erkannt hatten, zu stehen. Wie gut ist es doch, dass heute viele Menschen aufstehen und widersprechen, wenn andere Menschen unmenschlich und menschenverachtend reden und handeln. Wie gut ist es, dass Menschen sich trauen. Aber was tun sich die an, die wissen, was da geschieht, ist falsch, die sich aber nicht trauen, den Mund aufzumachen. Vielleicht, weil sie Angst haben davor, von ihren Nachbarn nun links liegen gelassen zu werden. Vielleicht, weil sie Angst haben davor, weiterhin ein gut gehendes Geschäft zu haben. Aber sie ruinieren sich selber und zerstören für sich und andere viele Jahre des Lebens. Hätten sie doch nicht geschwiegen. Und dann steht diese ganze Truppe nach vielen Jahren vor ihrem Bruder. Er handelt nicht wie sie. Er gibt ihnen noch einmal eine Chance, weil er merkt, dass Menschen sich verändern können. Und das ist eine zutiefst christliche Überzeugung. Gott vergibt und erneuert. Das heißt auch, dass wir Menschen nicht dauerhaft Handlungen und Handlungsweisen vorwerfen dürfen. Dass Menschen auch lernen können. Natürlich ist man manchmal versucht, pauschal zu verurteilen. Wer sich in sozialen Netzwerken bewegt, der wird feststellen, was da in den letzten Wochen an Tönen angeschlagen wurde. Und ich meine jetzt nicht nur diejenigen, die der Überzeugung sind, die ganzen Leute, die da kommen, die sollte man doch alle verbrennen, vergasen oder sonst was man da so an Vorschlägen findet. Ich meine auch diejenigen, die dann denen, die besorgt sind, und das meine ich jetzt mal ganz ernst, und nicht so richtig wissen, wie das alles gehen soll, sofort auf übelste Art und Weise angreifen. Mir geht das auch manchmal so, dass mir der Hals schwillt und ich dann Worte im Kopf habe und Beschreibungen, von denen ich glücklicherweise bisher nichts schriftlich oder sonst irgendwie wiedergegeben habe. Ich kann das nachvollziehen, aber ich musste auch lernen, Menschen können sich verändern. Manche Menschen können nur so denken, wie sie jetzt denken, weil sie nie was anderes gelernt und gehört haben. Aber ich kenne auch Menschen, die sind klug geworden. Die haben auf einmal erkannt, vielleicht dadurch, dass sie Menschen begegnet sind, dass die ja gar nicht so sind, wie sie immer alle gedacht haben. Ich fand das interessant in einer Sendung, die vor ungefähr 2 Wochen auf irgendeinem Fernsehsender lief, wo man eine ältere Dame interviewte über die vielen Ausländer in dem Stadtteil, in dem sie lebte, und die dann kräftig darüber herzog. Und hinter ihnen saßen im selben Café 2 junge Türkinnen, die dann ebenfalls befragt wurden, und das waren 2 sehr nette, intelligente junge Damen, mit denen kam dann die ältere Dame ins Gespräch und hatte gemerkt, nein, vieles, was ich gesagt habe, trifft auf die ja gar nicht zu. Ja, die meine ich doch gar nicht, meinte sie. Und die 3 haben sich hervorragend unterhalten, so hat es zumindest diese Fernsehreportage geschildert. Vielleicht ist das auch manchmal wichtig. Und vielleicht ist es möglich, dass Menschen, die jetzt vollgefressen sind von Hass und Unverständnis, weil sie keine Ahnung haben, dann doch auf einmal merken, hier sind Menschen, und wenn sie Christen sind, hier sind Menschen, die von Gott genauso gewollt und geliebt sind wie ich, die genauso wertvoll sind wie ich und mit denen Gott Großartiges anfangen kann. Die Geschichte der Menschen in dieser Zeit im Nahen Osten wäre anders verlaufen, wenn es nicht diesen allerdings hier unfreiwilligen Migranten Josef gegeben hätte, den Gott braucht. Und wie viele Menschen, die zu uns kommen, brauchen wir, sind ein Segen für unser Land. Um mal gar nicht solche Gedanken zu haben wie, die sind dann auch da, um die Rente unserer Kinder zu bezahlen. Das ist ja faktisch tatsächlich so. Deutschland stirbt aus und uns gäbe es bald nicht mehr, wenn nicht Menschen zu uns kämen, die hier auf unterschiedlichste Art und Weise sich einbringen werden. Ich habe bisher keinen Asylbewerber kennengelernt, der nicht den Willen hat, hier zu arbeiten und zu leben, der unser Land unterstützt und fördert, auch in seinem wirtschaftlichen Wachstum für diejenigen, für die das er ganz so wichtig zu sein scheint. Menschen können das auch mal verstehen. Sie können sich ändern. Und Gott vergibt und erneuert. Und wenn jemand in der Vergangenheit falsch gehandelt, falsch gesprochen, falsch gedacht hat, dann ist es möglich, umzukehren. Das heißt auch, dass wir Menschen nicht dauerhaft Handlungen und Handlungsweisen vorwerfen dürfen. Es ist nicht in Gottes Sinn, dass wir Menschen wegen eines Vorfalls schneiden, der Jahre zurückliegt und ihnen leid tut. Ebenso ist es aber auch nicht in Gottes Sinn, Menschen zu schneiden wegen eines Vorfalls, den man ihnen vorwirft, aber über den man nie mit ihnen gesprochen hat. Vielleicht würde sich das Ereignis dann ganz anders darstellen. So war es ja auch hier in der Jakob-Josef-Familie. Es ist falsch, es ist immer falsch, Menschen in eine Schublade zu stecken. Pauschalverurteilungen lassen nicht zu, dass Menschen anders werden können. Ich glaube, das gilt auch für Menschen, die Nazis oder sonst irgendwie rechtsradikal sind. Sie können anders werden. Gott kann auch ihre Herzen verändern. Einer solcher Menschen ist ein Kollege von mir, nicht hier in der Nähe, aber in einer Gemeinde unseres Bundes, der eine Wende um 180 Grad gemacht hat und danach dann angefangen hat, Theologie zu studieren und heute Pastor ist. Ich möchte damit Schuld nicht verharmlosen. Aber wer von uns möchte sein Leben lang beurteilt werden nach einer Tat, die er vor langer Zeit begangen hat, nach Gedanken, die ihm vielleicht sogar anerzogen worden sind und die er später verwirft? Das gibt es auch in ganz anderen Bereichen. Ich kenne Gemeinden, in denen Christen untereinander oder auch Gemeinden untereinander nicht zurechtkommen, wo Dinge, die teilweise Jahrzehnte alt sind, immer wieder hervorgekramt werden, obwohl man offiziell einander vergeben hat. Das muss nicht sein. Vergebung ist möglich. Jeder kann zu Gott kommen. Josef lebte das. Er hatte begriffen, meine Brüder, meine Familie, sie sind anders geworden. Sie sind es wert, noch einmal neu anfangen zu können. Er, der Mann, der erlebt hatte, nein, Gott bewahrt nicht immer vor dem Schrecklichen. Aber er geht mit. Er bleibt in unserer Nähe. Und rückblickend merken wir, dass er aus dem Furchtbaren, dem Grausigen, doch etwas Gutes hervorwachsen ließ. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, nicht, dass Gott das Grausige will, aber er will nicht, dass Menschen darin untergehen. Und so wie er Menschen immer eine Chance gibt, möchte er das auch von uns. Josef ließ sich nie vom Hass verzehren. Weder Hass gegen seine Brüder, noch gegen andere Menschen, die ihm übel mitgespielt hatten. So hat diese Geschichte wirklich den Umständen entsprechend, müsste man sagen, gutes Ende. Letztlich kommt es hier zur Versöhnung. Das will Gott. Gott quälen Hass und Streit. Und hier werden wir ermutigt, Gottes Weg der Liebe zu gehen, aufeinander zuzugehen, einander zu vergeben, so wie er uns vergibt. Mit offenen Armen dazustehen und Menschen willkommen zu heißen, so wie Gott das für uns tut. Seine Liebe zu leben, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Auch wenn es vielleicht manchmal heißen muss, ich verzichte auf etwas. Ich bin bewegt davon zu erleben, wie viele Menschen in unserem Land das heute leben. Wenn man sieht, wie da auf einmal so ein Fernsehbericht, ein bekannter Regisseur oder Schauspieler war es, der in München einfach gesagt hat, gut, in meiner großen Wohnung ist Platz, da können jetzt mal 5 Menschen aus Syrien wohnen. Und erzählte, die kann ich auch tagsüber alleine lassen, es bleibt alles da, wo es ist, da wird nichts geklaut, ich habe keine Angst, mir geht's gut. Und meine Wohnung ist bewohnt von Menschen, denen ich in ihrer kurzzeitigen Not, die sie hier haben, helfen kann. Ich sage nicht, dass wir das alle nachmachen können und müssen. Aber ich bin bewegt davon, dass es Menschen gibt, die das tun, die wahrnehmen, hier kann ich helfen. Und dazu muss man übrigens kein Christ sein. Das machen auch andere. Und das ist großartig. Die zeigen, eigentlich ist Deutschland ein Land, in dem Menschen willkommen sind. Auch wenn es eine kleine Minderheit gibt, die laut schreit und sich dagegen wehrt. Wir wollen zeigen, es geht auch anders. Und ich hoffe, wir Christen tun das auch. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, diese Lebensgeschichte des Josef ist bewegend. Sie ist an vielen Stellen furchtbar und traurig. Aber es macht uns Mut zu sehen, du hast ihn nie allein gelassen. Du hast ihm neuen Mut gegeben. Er hatte Zuversicht, auch wenn nichts dafür sprach, weil er wusste, du bist bei ihm. Danke, Herr, dass wir das auch wissen dürfen. Hilf uns, das für uns selber in Anspruch zu nehmen, aber hilf uns auch, das Menschen zu vermitteln, die in Not sind, die geflohen sind, weil ihr Leben bedroht ist. Da geht es nicht mehr um eine gesicherte Existenz, sondern da geht es ums nackte Überleben. Herr, hilf uns, diesen Menschen auf die Beine zu helfen, sie willkommen zu heißen und für sie da zu sein. Hilf uns aber auch, die Spuren deines Handelns in unserem Leben zu sehen. Hilf uns zu vergeben, wo uns Unrecht zugefügt wurde. Hilf uns zu lieben, auch da, wo wir um uns herum manchmal sehr viel Hass entdecken. Danke, Herr, dass du das kannst, dass du veränderst und erneuerst. Amen.